Frauenseele, Frauenkörper. Dein Podcast für mehr Gelassenheit in Übergängen. Wer oder was hilft mir, wenn es große Veränderungen in meinem Leben gibt? Krisen oder schwere Zeiten? Wenn du dich das auch manchmal fragst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast bekommst du Informationen und Impulse, um zu verstehen, was gerade mit dir passiert. So wirst du ruhiger und kannst dein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. Die Impulse hierfür bekommst du von Expertinnen oder von Frauen, die hier ihre besonderen Erfahrungen mit uns teilen. Und du bekommst sie von mir. Mein Name ist Petra Drachenberg. Ich bin tiefenpsychologische Kunsttherapeutin, Fachbegleiterin für Psychotrauma und Expertin für Frauenleben mit Praxis in Berlin. Wenn du mehr über mich oder den Podcast erfahren möchtest, dann hör gerne in die ersten Folgen rein. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Freude mit einer neuen Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zuhörst bei dieser Folge heute, wo es um die Frage geht, kann ich eigentlich nach Krisen wieder normal werden? Kann ich mein altes Leben zurückhaben? Und bevor du gleich mehr über diese Folge erfährst, möchte ich dir noch etwas ganz Aktuelles erzählen, zumindest wenn du diese Folge Anfang Juni hörst. Denn für meinen Workshop in Berlin im Garten deiner Weiblichkeit, der wird Ende Juli stattfinden, vom 19. bis 21. habe ich noch einen Platz frei. Und vielleicht ist dieser eine Platz deiner. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann überleg mal, ob du nicht dabei sein möchtest. Denn hier kannst du dir Zeit nehmen für dich selber. Hier kannst du 3 Tage lang über dich, über dein Frausein, über deine Themen sprechen, reflektieren, dich achtsam und liebevoll damit befassen. Und das alles in einer ganz kleinen Gruppe von Frauen. Wir werden viel Achtsamkeitsübungen machen, Imaginationen, ein bisschen gestalten, viel sprechen, einfach miteinander sein und alles einladen, ja, was gerade bei dir aktuell ist zum Thema Weiblichkeit und Frau sein. Wenn du also dabei sein möchtest, dann melde dich bei mir. Und jetzt zur Folge. Ich höre es so oft von meinen Klientinnen, gerade ja bei existenziellen Krisen, wenn wirklich was Schlimmes passiert ist. Ich möchte mein Leben zurück. Wann werde ich mich endlich wieder spüren? Wann werde ich wieder Freude haben, wann werde ich wieder Appetit haben, überhaupt Lust auf Leben? Und dieser Wunsch nach dem alten Leben, der ist absolut verständlich, aber alle, die sowas schon mal durchgemacht haben, die wissen, wir sind nie wieder die gleichen Menschen wie vorher. Aber was wirklich sich erfüllen kann, ist, dass man wieder irgendwann durchatmen kann, irgendwann wieder Verbindung zu sich selber finden kann, auch sogar Appetit haben kann, auch lachen kann und trotzdem darf diese Erfahrung, diese Krise, die in meinem Leben war, trotzdem weiterhin auch dazugehören. Und das hat auch Lisa, meine heutige Gesprächspartnerin, erlebt. Sie hat in ihrer schweren Zeit, und die war lang und intensiv, meinen Podcast entdeckt und sich jetzt getraut, mich anzuschreiben, um uns alle an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. Vielen lieben Dank, Lisa, dass du ja, uns da so mitgenommen hast. Lisa ist 36 Jahre alt und Mutter von 4 Kindern. Da sind ihre beiden Kinder an der Hand und da sind aber auch ihre 2 Kinder am Herzen, die bereits in der Schwangerschaft verstorben sind. Diese Erfahrung und der Verlust 2 sehr wichtiger Menschen innerhalb weniger Jahre, also auch um diese Schwangerschaftsverluste herum, hat sie verändert. Die Lisa in ihrem ersten Leben war Projektmanagerin und überzeugt, ich habe alles in der Hand. Ich muss mich nur genug anstrengen, dann kann ich alles schaffen. Heute ist Lisa systemische Coachin, Yoga-Lehrerin und hypnosystemische Trauerbegleiterin. Ihre Mission ist es, mehr über die Themen Abschied und Trauer ohne Klischees in die Welt zu bringen und Menschen in solchen Übergängen zu begleiten. Im ersten Teil unseres Gesprächs erzählt Lisa von der stillen Geburt des kleinen Paul und den Schicksalsschlägen, die danach folgten. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch darüber, wie sie es geschafft hat, nicht zu verbittern und ob sie hinter all dem einen Sinn gefunden hat. Und auch darüber, wie trauernde Eltern authentisch sein können und gleichzeitig achtsam und gut für ihre Kinder da. Falls diese persönliche Geschichte geradezu intensiv für dich ist, dann kannst du auch ab circa so 55 Minuten reinhören, Da geht es nämlich dann im zweiten Teil um die Frage, was ihr geholfen hat, diese heftigen Veränderungen durchzustehen und in einem neuen Leben anzukommen, vielleicht sogar in einem neuen Ich. Es geht ja um die Frage, kann ich, wird es wieder normal und was ist eben normal? Darüber philosophieren wir auch ein bisschen. Und so zum Ende hin sprechen wir auch nochmal über den Sinn von Coaching, von Therapie und die Frage, welche Unterstützung in und nach solchen heftigen Krisen eigentlich die richtige ist. Und jetzt wünsche ich dir ja gute Aufmerksamkeit, gute Achtsamkeit und gute Impulse für dich aus diesem Gespräch. Du hast innerhalb von wenigen Jahren nicht nur eine, sondern nacheinander gleich mehrere einschneidende Erfahrungen gemacht, die jede für sich genommen schon erschütternd waren. Und heute spreche ich mit einer Frau, die mir trotzdem lebensfroh und stabil vorkommt. Wie hast du das geschafft? Was hat dir geholfen, nicht verbittert oder starr vor Angst zu werden?
Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Und ganz aus dem tiefsten Herzen würde ich antworten, indem ich manchmal verbittert und auch ängstlich war. Mhm. Weil ich einfach ganz viel von dem, was auf mich zukam und was mir das Leben geboten hat, angenommen habe. Und ich kannte einen guten Grund für meine Gefühle, für meine Ängste, für meine Sorgen. Mhm. Und ich habe ganz tief in mir gemerkt, da kann ich nichts von einfach übergehen, nichts wegdrücken. Die muss ich mir anschauen und muss mich dem stellen. Und das habe ich gemacht zu dem Zeitpunkt, wie es kam, in Schritten, in ganz kleinen Schritten, mit ganz, ganz, ganz viel Zeit und Geduld. Manchmal eine Prise Humor, aber vor allem ganz viel anerkennen, dass das, was gerade da ist, wirklich gut ist.
Ja, das ist so spannend, weil du im Grunde, wenn man das jetzt ein bisschen überspitzt formulieren würde, würde man sagen, ich bin nicht verbittert geworden, weil ich verbittert wurde, zeitweise.
Ja.
Ja, und weil ich mir erlaubt habe, ne, dass sozusagen dieses schlimme Erleben und bei dir ja eben gleich mehrmals auch, das hat wirklich, und das kennen, glaube ich, alle, die sowas Schreckliches eben erfahren. Es ist wirklich so, als ob so ein Tropfen Bitterstoff in ein großes Glas mit irgendwas Leckerem reinkommt. Und das ist dann alles irgendwie nicht mehr schön, ne? Eine Zeit lang ist das so. Und zu sagen, das darf auch sein. Und gesamt genommen, wenn du jetzt heute auf dein Leben guckst, würde ich aber nicht sagen, also du korrigierst mich, dass du eine verbitterte Person bist, oder?
Nee, ganz im Gegenteil.
Das
Nee,
meine ich, ne? Das
wirklich.
heißt, du hast es zugelassen, dass es eine Zeit lang eben
Ja,
genauso war.
weil, also ich habe mich manchmal gefragt, wenn jemand anders mir sagt, Mann, ihr habt so hart, warum darf ich es dann nicht auch so denken? Und wenn ich immer so getan hätte, als könnte ich es irgendwie wegdrücken oder als könnte ich es kleiner machen oder als könnte ich Ängste einfach loslassen, dann hätte ich dem nicht Rechnung getragen, was da vor mir und hinter mir lag. Also es war einfach wirklich eine schwierige Zeit. Aber es kostete natürlich auch wahnsinnig viel Mut und Kraft und ja, vor allem wirklich Zeit. Und nicht Zeit im Sinne von Zeit heilt alle Wunden, sondern ich muss mir die Zeit wirklich nehmen und da aktiv was tun.
Geduld, ne? Und das ist genau das Gleiche im Prinzip mit der Angst, zu sagen, ich weiß, Angst ist in meinem Leben, möglicherweise ist auch Angst in meinem Leben mehr als in dem Leben anderer, weil ich einfach sozusagen schon Erfahrungen gemacht habe, wo man sagen würde, unfassbar, das kann doch alles nicht wahr sein. Und trotzdem eben genau das Gleiche, ne? Du bist nicht starr vor Angst, sondern du hast wahrscheinlich sehr, sehr gut gelernt, mit Angst umzugehen, sie zu handeln. Und im Grunde ist es das, was mit radikaler Akzeptanz eben gemeint ist, ne? Die Situation anzuerkennen als solche, so wie sie ist, genauso bescheuert, genauso schwer, wie sie gerade ist. Und alle Gefühle, die dazu gehören.
Ja. Ja.
Es gibt natürlich auch darüber einen Podcast. Wahrscheinlich kennst du den auch schon.
Natürlich, der hat mir auch unter anderem geholfen, Petra.
Sehr schön. Okay, und ich sag mal, wir haben jetzt ein bisschen, also auf der Etage drüber gerade schon gesprochen, ein bisschen auf der Metaebene. Und wir kommen mal zu deiner Geschichte. Ja, alles begann Also sagen wir mal, alles das Thema, worüber wir heute sprechen, diese krisenhaften Zeiten, alles begann mit der Schwangerschaft mit eurem zweiten Kind, die ganz anders verlief als gedacht. Magst du uns mal in dein Leben, in euer Leben mit reinnehmen und erzählen, ja, ein bisschen was von dir und was sich ereignet hat?
Ja, sehr gerne. Das war Anfang 2020, quasi Start der Corona-Zeit. Mit Kind arbeitend, beide zu Hause, haben wir versucht, irgendwie das Leben zu wuppen. Und nebenbei war ich dann halt noch sehr glücklich und überrascht schwanger mit unserem zweiten Kind, wo auch eigentlich in der Schwangerschaft soweit alles bis dahin gut lief, bis wir dann im September, das war dann schon im sechsten Monat, zur Pränataldiagnostik ging, eigentlich zu einer reinen Kontrolluntersuchung bzw. Bestätigung, dass mit den Nieren alles okay sei. Das war so die Prämisse. Und rausgegangen sind wir mit dem Ergebnis, dass unser Kind schwer krank ist und dass wir es nicht lebend bzw. glücklich mit zu uns nach Hause nehmen können.
Sag mal, und das hat sich vorher nichts angedeutet.
Nee.
Ganz
Wir
normal
haben,
gewachsen, alles soweit
genau, er ist
okay.
ein ganz fittes Kind. Er war halt vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen zarter, aber das war mein erstes Kind auch. Und da gab es auch überhaupt keine Auffälligkeiten. Wir haben auf diese Pränataluntersuchung im ersten Trimester, Blutuntersuchung, haben wir verzichtet. Das schien uns nicht relevant sozusagen für das, was wir uns für unser Kind wünschen. Und waren dann in der 21. Woche bei der Frauenärztin oder ich alleine, die dann sagt, ja, lassen Sie mal nur noch mal die Nieren kontrollieren. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie Nierenstau oder so. Sie könnte das nicht
Okay.
genau erkennen
Also
und hat uns
da,
quasi
das war der
dahin geschickt.
Anlass, warum
Genau,
ihr
und
dahin gegangen seid.
mit dem Hinweis, wir können uns dafür auch Zeit lassen. Ich als der Mensch, der ich bin, konnte mir da keine Zeit lassen. Wir wollten dann auch 3 Wochen in den Urlaub. Die hätte ich nicht gut verbringen können, diese Zeit. Dass ich dann schon in der gleichen Woche zur Pränataldiagnostik dann mit meinem Mann gegangen bin. Und dass dann peu à peu durch verschiedene Untersuchungen und Fruchtwasserpunktionen eben rauskam, dass er Trisomie 13 hat. Und das erzähle ich jetzt so. Und natürlich war es nicht einfach so. Das war einfach der schlimmste Moment oder so eine Aneinanderreihung von schlimmsten Momenten, weil es wurde immer nur schlimmer. Am Anfang hieß es, er hat nur einen Herzfehler. Okay, wie richten wir das? Wie kriegen wir das hin, damit zu leben? Und auf einmal, 3 Tage später, ist er eigentlich sterbenskrank und hat keine Überlebenschancen. Und das, da fällt einfach alles zusammen. Also ich sage, ich vergleiche das manchmal so gerne. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wurde mein Uhrenglas des Lebens so ein bisschen umgekehrt. Also es floss einfach alles wieder irgendwie in eine andere Richtung und das war so ein Moment, wo wir beide auch einfach, mein Mann und ich, gespürt haben, hier ist jetzt dieser Wendepunkt. Hier
Genau.
ist jetzt was ganz, ganz, ganz anders als geplant, gedacht, gehofft und das Leben geht so seinen Weg und bam.
Ja, und das ist wirklich so, ne, als würde in dem Moment die Zeit stillstehen, ne? Das ist tatsächlich ja auch einfach vom Traumawissen her, es ist wirklich so, viele erzählen dann, ich hatte im Prinzip habe ich auch bis heute vielleicht kein Zeitgefühl, ne? Das hat sich unendlich ausgedehnt, dann war es eigentlich auch schon wieder viel zu schnell vorbei. Ja, und man weiß nicht, wie es dir ging. Man funktioniert dann erstmal, ne, und guckt erstmal. Sowieso ging es ja darum, zunächst, ne, was passiert mit dem Kind, wie kann ich dem helfen? Und ja, da gab es nichts zu helfen in dem Fall,
Genau,
ne?
ja, das hatte sich dann eben durch die Fruchtwasserpunktion eben nach ein paar Tagen dann auch im wahrsten Sinne des Wortes schwarz auf weiß so ergeben. Und das sind dann halt persönliche Faktoren bei mir gewesen. Also ich kann halt Kinder nicht auf im normalen Geburtsgewicht nicht auf natürliche Weise gebären, sodass dann für uns einfach auch die Frage anstand, okay, mit diesen ganzen Faktoren, die wir da jetzt haben, was tun wir? Wie geht es weiter? Und man wird in Entscheidung gebracht, obwohl wir überhaupt nicht entscheidungsfähig waren. Ganz im Gegenteil. Also es ist vom Menschlichen, wie ich sage, ich entscheide rational oder intuitiv, das war gefühlt alles weg. Da war auch die Verbindung irgendwie in dem Moment zu meinen normalen Ressourcen auch wirklich gekappt.
Ja.
Und da erstmal in so einer stressigen, emotionalen, anstrengenden Zeit wieder zurückzufinden zu dem eigenen, was will ich denn jetzt? Was spüre ich überhaupt? Wie kann ich überhaupt spüren, was ich will?
Ja.
Und gleichzeitig einfach tief, tief traurig zu sein über eben genau diese unerfüllten Wünsche, die dann kamen, ne?
Ja, und habt ihr denn da eine gute Beratung bekommen? Denn letztlich, ne, ist es ja so, dass du an der Stelle dann entscheidest, trage ich weiter, ne, und schaue, das ist ja gerade bei so diesen Diagnosen, ist das ja auch manchmal ein Weg, ne, dass man sagt, ne, so lange wie das Kind eben kann, oder sozusagen, ja, wird die Schwangerschaft abgebrochen, ne, aus verschiedensten Gründen. Du hast es ja schon angedeutet bei dir. Wie seid ihr da zu einer Entscheidung gekommen? Also wie, und wie ging es weiter?
Ja, ich finde, also für mich, wenn ich das Wort Entscheidung höre, ist es immer so wie ich als normale Person ticke. Ich gucke mir alle Faktoren an und treffe rational oder wie ich gerade auch sagte, mit allen Faktoren irgendwie eine Entscheidung. Und das war natürlich überhaupt nicht, weil da hängt ein Menschenleben dran, da hängt unser Leben dran, unsere Partnerschaft, was wir als Menschen eigentlich, woran wir glauben und was wir auch nie geglaubt haben, tun zu müssen, so eine Entscheidung zu treffen, ne? Wir wurden sehr gut beraten, wir haben uns gut beraten lassen, sag ich mal. Wir sind sehr aktiv auf die Suche gegangen. Wir wurden im Pränatalzentrum sehr gut gestützt in jeglicher Hinsicht. Also da gab es keine die Richtung oder die ist besser, sondern es war alles ist da möglich.
Wunderbar.
Ich habe mich selbst nochmal an eine Schwangeren-Konfliktberatung gewandt, habe da ein langes Gespräch geführt. Ich war zu der Zeit auch mit meiner Therapeutin an anderen Themen, aber konnte dann mit ihr an dem Thema dann auch sprechen. Aber ich glaube, das Wichtigste, und das war uns auch immer das Wichtigste, wir beide als Paar müssen diese Entscheidung treffen, mit allen Konsequenzen. Und da spielte viel rein, da spielte meine körperliche Gesundheit einfach rein, auch ein Wunsch, auch danach noch ein Kind zu bekommen, was einfach auch durch einen weiteren Kaiserschnitt sich hätte erschweren können. Das war mir bewusst. Also es waren noch natürlich ganz andere Faktoren als jetzt nur die Diagnose, die wir da hatten, die so vernichtend war, weil er halt, also Paul haben wir ihn dann auch an dem Abend genannt, als wir das erste Mal dann von dieser Diagnose erfahren haben, weil wir irgendwie auch dachten, wir brauchen einen Namen für diesen kleinen Mensch. Wir können nicht was entscheiden, ohne ihn auch als Person sozusagen wirklich zu identifizieren, weil unser Baby war das von Anfang an. Und wir haben dann einfach auf den Tisch gelegt, klingt so sachlich, weil das haben wir natürlich nicht gemacht. Das war alles hochgradig emotional. Wir hatten noch unseren großen Sohn hier mit bei uns, den wir immer mal wieder irgendwo bei Nachbarn, Freunden, Schwester abgeben konnten, um diese Ruhe überhaupt zu finden,
Wie alt war der
vernünftige
damals?
Gedanken zu haben. Der war 2 Jahre. Also hat das natürlich auch alles mitbekommen und dann haben wir natürlich auch versucht, das irgendwie größtenteils von ihm nicht fernzuhalten. Das wollten wir auch nicht. Er hat schon gewusst und sollte auch wissen, dass wir traurig sind, dass es dafür einen Grund gibt. Aber das Wichtige war einfach für uns, wir brauchen Momente, in denen wir einen halbwegs klaren Gedanken fassen können überhaupt. Weil darauf waren wir nicht in keinster Weise vorbereitet.
Weißt du, das Interessante ist ja, dass man, ne, du sagtest, diese Ambivalenz, du sagtest auch, eigentlich ist es ja nichts Sachliches. Gleichzeitig wird man von Emotionen überschwemmt. Das Gehirn ist im Notfallmechanismus. Das heißt, im Notfallmechanismus möchte dein Körper flüchten, kämpfen oder sich totstellen. Totstellen kennen viele, das ist eben erstmal, wo genau diese Starre, ne, wo du sagst, ich weiß ich auch nicht, ich kann auch nichts entscheiden, ne? Und der Präfrontalkortex, also da, wo wir Entscheidungen treffen und wo wir denken, der ist quasi ausgeschaltet in diesem Moment. Und in dem Moment, als ihr euch zusammengesetzt habt und gesagt habt, jetzt lass uns mal in Ruhe die Sachen wirklich auf den Tisch legen und euch mit sachlichen Dingen erstmal befasst habt, seid ihr überhaupt erstmal wieder in der Lage gewesen, geradeaus zu denken? Und wahrscheinlich dann auch wieder in Kontakt mit euren eigenen Gefühlen zu kommen. Das kommt einem kontraintuitiv vor, ne, zu sagen, über die sachliche Ebene komme ich dann wieder zu mir selber. Aber genauso scheint es euch gelungen zu sein.
Ja, und das rechne ich auch meinen Mann sehr hoch an. Er ist sowieso ein sachlicher Mensch. Also er hat halt auch mir immer wieder klar gemacht, wir kriegen das durch nichts weg. Also, ne, das ist einfach, das Herz war komplett falsch angeschlossen, dass die inneren Organe waren, ja, in dem Sinne fehlprogrammiert, wenn man das mal ganz plump so sagen mag. Und die Aussichten waren, wie sie waren. Und dazu genommen eben die körperliche Ebene, dass ich es mir körperlich nicht vorstellen konnte, dass ich das bis zu einem Kaiserschnitt bringe oder warte, dass unser Kleiner stirbt. Hat es dann halt auch wirklich nur tatsächlich Tage gedauert, weil wir da ein bestimmtes Zeitfenster dann doch hatten. Also das neben all dem Raum, den es dann gibt, war, schwebte über uns trotzdem dieses Schwert von ab Woche 23 entscheidet eine Ethikkommission. Und uns hat es in dem Maße, in dem man das in dieser Sache sagen kann, geholfen, dieses kleine Quäntchen Selbstwirksamkeit und eigene Entscheidungskompetenz noch in der Hand zu haben. Und uns da einfach so viel Zeit, wie es halt geht, zu nehmen, mit so viel Informationen. Und das war ja auch ein Punkt, dass man einfach zu diesem Thema nichts Qualifiziertes findet. Also es ist ja eine Straftat, die entschuldigt wird sozusagen. Und das fühlt sich völlig falsch an, weil ich will gar keine Straftat begehen. Ich wollte dieses Kind haben, ne? Und da mit all diesen Faktoren und dann auch dem Wissen, okay, dieses Kind werde ich dann auf natürlichem Wege gebären, weil er noch klein ist. Es waren so viele Faktoren, die da reingespielt haben, aber die am Ende, so kann ich sagen, dann richtig waren. Also für uns war es da genau das Richtige, das so zu entscheiden. Aber die Zeit, da ist alles ausgehebelt.
Da wir heute hier in unserem Gespräch die stille Geburt, dadurch, dass es nicht im Zentrum steht, also es ist ein Teil deiner Geschichte, würde ich jetzt mal einen großen Bogen machen und vielleicht noch einmal fragen, weil ansonsten könnten wir da 2 Stunden drüber sprechen, ohne dass wir jetzt den kleinen Paul vergessen. Vielleicht, dass du uns noch mal mit reinnimmst. Was hat dir denn während der Geburt dieses Kindes und vielleicht auch so in der Phase direkt danach geholfen?
Was mir bei der Geburt geholfen hat, war vor allem der Glaube daran, dass wir für uns unter all diesen schweren Bedingungen die richtige Entscheidung getroffen haben. Das war ein ganz wichtiger Faktor. Und auch danach war das, hat uns das wirklich geholfen, oder mir persönlich, immer wieder sagen zu können, dass das war ja in dem Sinne nicht meine Entscheidung. Also ich habe das so nicht gewollt und gleichzeitig waren die Faktoren einfach da und ich konnte das damit auch irgendwie für mich als ungerecht in Anführungsstrichen vielleicht auch einordnen, dass uns das passiert ist. Aber an dieser Ungerechtigkeit konnte kein Mensch was ändern und auch keine Therapie, ne? Und das hat uns, glaube ich, dann danach auch einfach noch so getragen und gleichzeitig aber auch dann ja nochmal getroffen, als ich dann noch danach die Fehlgeburt hatte.
Das reißt natürlich wieder was auf in dem
Das
Maße.
doppelte sozusagen. Wir dachten einfach nicht, dass es uns nochmal treffen würde. So, ne? Und dann, ja.
Genau. Also,
Statistisch ist es möglich.
vielleicht eine Frage noch. Gab es in dem Ganzen oder während der Geburt, weil das höre ich so häufig von den Sternmamas, gab es für dich auch schöne Momente, wo du sagst, da geht mir jetzt noch das Herz auf, wenn ich dran denke?
Ich glaube, es ist nicht die konkrete Situation, die schön war, aber ich war sehr, sehr berührt, dass ich aus diesem Krankenhaus rausgehen konnte und sagen konnte, die Geburt an sich als Ganzes war besser, als ich es befürchtet hatte. Weil da kommen ja auch Fragen vorher, die man nicht in der Lage ist zu beantworten, weil ich habe nur bis zu diesem Moment gedacht. Ich habe irgendwie nur gedacht, wir gehen in dieses Krankenhaus und weiter konnte ich noch nicht denken. Und in Summe sagen zu können, es war schön, weil wir Zeit hatten, weil wir Ruhe hatten für uns. Das war insgesamt schön. Aber die Geburt an sich ist dadurch, dass mir einfach dann dieses lebende Kind gefehlt hat, dieser Schrei, den du dann erwartest, kann ich das nicht als schön empfinden. Das war einfach überwältigend. Also auch mein Körper war überwältigt.
Und dann hast du ja eben auch noch quasi warst du ja dann, wenn du vorher einen Kaiserschnitt hattest, Erstgebärende. Ja, und ihr habt euch dann relativ fix entschieden, wieder schwanger zu werden, oder hat das ein bisschen gedauert?
Und wenn wir jetzt das eine als Entscheidung bezeichnen, war das vielleicht wieder schwanger zu werden, eher ein ganz, ganz großer Wunsch, sage ich mal, im Vergleich zu dieser schweren Entscheidung. Ich sag mal, als die erste große richtige Welle von Trauer, die ja einfach auch geballt in dieser einen Woche war mit allen Entscheidungen und dann auch der Geburt, als das danach so ein bisschen weniger wurde, war uns halt schnell klar, das ist nicht das Ende unserer Familienreise. So, wir wollen einfach noch ein Geschwisterkind für unseren Großen, wir wollen noch ein zweites Kind haben, oder dann eben drittes. Und das war mir aber ganz wichtig, dass ich mich erstmal körperlich natürlich dazu wieder bereit fühle und gleichzeitig aber auch wir als Familie sagen, wir können, wenn es denn klappt, auch diesem neuen Menschlein seine ganz eigenen Chancen und das ganz eigene Glück geben. Da spielte eigentlich eher diese Frage, was ist, wenn es nochmal passiert, gar keine Rolle, weil das hatte ich wirklich überhaupt nicht eingeplant, dass da noch ein Schicksal kommt. Also so bin ich dann irgendwie, weiß nicht, ob das dann naiv war, aber ich dachte dann so, das Größte haben wir jetzt. Und das war, ich glaube, Intuition, wann es der richtige Moment ist, das kann ich gar nicht genau sagen.
Ja, weil das kenne ich eben auch von meinen Klientinnen oder auch aus Gesprächen eben, dass auch das ambivalent ist. Es gibt gleichzeitig eine riesige Sehnsucht, eigentlich bei den meisten fast direkt danach. Also, ne? Wo das Herz ruft und der ganze Körper, hier muss einfach ein Kind her, und auf der anderen Seite eine riesengroße Angst. Und auch im Grunde genommen fast ein bisschen sowas wie ein Loyalitätskonflikt, ne? Ich kann ja dieses Kind nicht ersetzen und will ich ja auch gar nicht. Wenn ich zu früh schwanger werde, ist es dann ungerecht dem anderen gegenüber. Und darf ich das überhaupt? Also, ist ein riesengroßes Thema. Ja, und du warst dann schwanger und hast eine frühe Fehlgeburt gehabt oder war die wieder später?
Ja, das war in der 10. Woche, fühlte ich mich
Ja.
wirklich von einer Stunde auf die andere nicht mehr schwanger. Und
Ja.
dann war mir eigentlich, wie gesagt, auch da, das Wort Intuition wird mit mir öfter in Verbindung gebracht, weil ich da einfach irgendwie sehr, sehr viel auch drauf vertrauen kann. Und das stimmte halt dann auch
Ja.
bei der Untersuchung, dass das Herz dann nicht mehr geschlagen hat. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt weiß nicht mehr, was mir das Leben hier zeigen will gerade. Also ich hatte mich nie als Pechvogel in Anführungsstrichen gesehen, jetzt auch nicht als das Bärchen, aber das war so, okay, das ist jetzt zu viel. Da war wirklich dann erstmal aus. Und das hat mir mein Körper auch gezeigt, ganz deutlich. Also der wollte dann auch nicht loslassen. Das war wirklich ein langwieriger Prozess, der gleichzeitig mich ganz viel Kraft gekostet hat und auf der anderen Seite aber auch mich ganz doll auf diesen Weg geführt hat, auch da nochmal reinzugucken eben. Weil ich hatte nie dieses Gefühl, ich könnte ein Kind ersetzen, weil das geht nicht. Und genauso hatte ich nie das Gefühl, ich würde jetzt ungerecht sein und zu schnell oder so, sondern das ist unsere erwachsene Entscheidung, die wir da treffen, mit
Na klar.
guter Art mit der Trauer umzugehen und uns der auch zu stellen. Das war von Tag 1 uns auch beiden wichtig. Und gleichzeitig hat mich das eben so tief noch an ganz andere Themen rangeführt.
Ja,
Also, ne, mich da mit mir nochmal und mit meinem Körper Vertrauen wieder aufzubauen. Das hat es
das ist ja auch
ganz
so ein
viel gemacht.
Riesen, ne, das ist ja so ein riesengroßes Thema, bei allem im Grunde genommen, aber gerade beim Thema Fruchtbarkeit, ne? Dann wirklich zu sagen, okay, ich kann, ja, bei fast allen Themen im Leben kann man sich anstrengen, kann man sich belesen, kann man was machen, kann man was organisieren, und Fleiß bringt was. Und beim Thema schwanger werden, schwanger bleiben, ein Kind bekommen, ein gesundes Kind bekommen, wie ist die Geburt? Da, ja, da ist mit Willen meistens nicht so besonders viel anzufangen. Da sind wir auch ein Stück Natur, ne? Und das macht uns einfach verletzlich irgendwie und
Ja, aber das
zeigt uns, ja.
beschreibt im Punkt ziemlich genau den Wandel auch in meiner Persönlichkeit, glaube ich, den ich dadurch gemacht habe, weil vorher ich mir, mein Leben mir suggeriert hat, ich kann alles wollen und wenn ich es nur genug mich anstrenge, schaffe ich es. Und genau wie du es gesagt hast, in diesem Punkt war ich ein Stück weit erstmal in der ersten Wahrnehmung ausgeliefert, Schicksal. Und gleichzeitig aber auch habe ich mir dann einfach die Chance gegeben, einfach, nicht wirklich einfach, die in diesem Vertrauen ganz viel zu arbeiten.
Und wie du ja schon gesagt hast, da müssen wir jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, aber das ist so, dass nach einem so schwerwiegenden Verlust alle Verluste anschließend, oder wenn nur was anders kommt, als ich mir das vorgestellt habe, erinnert das natürlich das Gehirn daran, ich habe was erwartet und es ist nicht gekommen, und sei es eben ein abgesagter Kinoabend oder irgendwas, kann einen dann nochmal sozusagen in Gefühle reinholen, die eigentlich von ganz woanders herkommen, ne? Also das ist beim Trauma auch wirklich so, wie Wie manche kennen das ja auch noch, ne? Die Dominosteine, die man hintereinander aufstellt. Und wenn man den einen, nämlich das, was jetzt gerade ist, die Situation antippt, dann geht es so blablabla hin bis hinten durch, bis zum ersten Trauma. Und das ist sogar manchmal so, dass manchmal eben im Rahmen von Fehlgeburten oder stillen Geburten sogar noch was anderes, altes vorher noch kommt, ne? Wo vielleicht Verluste da waren und so weiter oder sofort Hilflosigkeit. Also, das ist eine große Aufgabe und wahrscheinlich wurdest du da einfach gezwungen, in dem Moment dann bei der nächsten Fehlgeburt, ja, gut für dich zu sorgen. Ja, und dann ging's weiter mit dem Leben und den Krisen.
Dann ging es weiter mit dem Leben und den Krisen. Ja, das sagst du. Wir dachten dann immer mal wieder so, und jetzt haben wir uns quasi wieder aufgerappelt, ne? Wir
Ja.
haben wirklich gut, ich habe gut an mir gearbeitet. Wir als Familie haben das gut überstanden, sage ich jetzt mal so, mit all den Blessuren, die das hinterlässt und auch mit den Ängsten. Und dann wurde ich wieder schwanger und wollte das auch so. Und das war alles schön und gleichzeitig lag mein Mann währenddessen am Boden und hatte einen ganz schweren Bandscheibenvorfall. Das heißt, das war auch da dann so eine Situation von, okay, jetzt ist hier eigentlich Freude, gleichzeitig ganz viel Angst um dieses Baby, gleichzeitig Sorge um die Gesundheit meines Mannes und ganz viel Organisation drumherum. Und das hat mir trotzdem aber auch ein bisschen geholfen, mich sozusagen vielleicht von den nicht Ängsten abzulenken, weil ich habe, wie ich auch eingangs gesagt habe, die immer sehr, sehr ernst genommen, so wie sie halt sind, berechtigt sie sind. Und doch war natürlich in der Zeit einfach auch der Fokus nochmal auf etwas anderem und zusätzlich
Ja.
einem Kind, das seine Aufmerksamkeit einfordern darf. Also es war dann eine etwas für mich unbeschwerterer Start in die Schwangerschaft, aber natürlich trotzdem außen schwer. Und dann geht das Leben wieder weiter und dann kam im Juli 2021 dann der Anruf, dass mein Vater gestorben ist. Da war ich gerade in der dann auch 11. oder 12. Woche. Und da wusste ich dann wirklich gar nicht mehr, was jetzt eigentlich noch los ist und ob
Ja.
ich wirklich, wirklich, wirklich die Kraft habe, das zu schaffen, ob ich da immer noch auf meine Ressourcen und auf mein, ich kann wieder aufstehen und ich finde den Weg da wieder, ob ich das wirklich nochmal so finden kann. Weil ich
Ja.
auch dann einfach furchtbare Angst hatte durch so eine tiefe Traurigkeit, die das natürlich einfach auch in mir ausgelöst hat, dass mein Vater nicht mehr da ist. Gleichzeitig zu sich auch, ich habe mich gesorgt, bin ich jetzt zu traurig und passiert dann meinem Baby wieder was? Weil das
Ja.
natürlich auch dann immer noch diese Phase war, wo ja letzte Mal was passiert ist, so, ne? Und das
Ja.
waren eh dann immer so Meilensteine, so letztes Mal war dies und in der Woche ist das. Das war einfach, wäre zu jeder Zeit schlimm gewesen, aber da war ich mir einfach auch noch nicht sicher mit
Ja,
mir
ja.
und dem Baby in meinem Bauch.
Ja. Und ich hake mal ein, zwei Sachen, die mir gerade noch mal einfallen. Zum einen ist immer manchmal interessant, so Kommentare von der Seite auch noch mal sich Sachen anzugucken. Für mich ist es nicht weiter verwunderlich, dass dein Mann dann in der nächsten Schwangerschaft einen Bandscheibenvorfall hatte. Also ist eigentlich klar, darüber hat sich wahrscheinlich niemand gewundert, weil, ne, er, du sagtest ja, sachlicher Mensch und sachlicher Mann, und es ist total gut. Die Angst ist ja trotzdem da. Und haben sich die Muskeln einfach massiv zusammengespannt. Und dass sowas dann trotzdem gut und wichtig sein kann, das ist halt das Verrückte, dass man, das ist ja
Ja.
Psychosomatik, ne?
Ja.
Und jetzt nochmal zu deinem Vater. Wir haben ja im Vorgespräch, hast du mir ein bisschen auch erzählt, vielleicht einfach für die Zuhörerin nochmal, das war jetzt kein Tod nach, wir haben schon 10 Jahre drauf gewartet oder, ne, er war jetzt super alt oder super krank, sondern es war etwas Plötzliches und sehr, sehr Unerwartetes. Und das ist auch immer nochmal eins obendrauf.
Ja,
Also
ich
drin
glaub,
ist.
fühlte mich wirklich, ich sag mal, die Tage davor, auch wenn ich jetzt Fotos davon sehe, ich fühlte mich da wirklich das erste Mal wieder so stabil und
Ja.
den äußeren Einflüssen bedingt stabil, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ne? Super toll und voller Freude, aber ich war mir irgendwie sicher, wenn ich diesen Weg mit mir so weitergehe und da jetzt auch auf mich achte, auf die Schwangerschaft, in der Schwangerschaft gut drauf achte, dann wird es. Und bam. Also, ich weiß nicht, ich habe auch die ersten Tage gedacht, das muss ein Scherz sein. Also wirkt irgendwie, das kann jetzt wirklich nicht ernst
Ja.
gemeint sein. Ich meine, ich bin nicht gläubig, aber ich glaube, in dem Moment hätte ich meinen Glauben verloren, weil ich einfach sagte, das kann nicht so sein. Und es war ein wahnsinniger Akt, das ich mich von mir sozusagen körperlich nicht zu sehr distanziere, von dem Baby nicht zu sehr, von den Gefühlen, die auch von außen natürlich kamen, weil ich meine, ich bin auch in einem sehr engen Familienverbund, da war dann natürlich das ganz, ganz, ganz zentral und auch nicht mehr ich und die Schwangerschaft.
Das heißt, du warst ja auch nicht nur konfrontiert mit deiner kleinen Familie, also mit dem Mann, der wahrscheinlich immer noch ein bisschen flach lag, mit deiner frühen Schwangerschaft und dann eben wahrscheinlich mit der Trauer auch in deiner Mama.
Ja, Trauer meiner Mutter, meiner Schwester, von mir selbst und aber natürlich auch von unserem damals dann gerade 3 Jahre alten Sohn,
Ja, das stimmt, klar. Den
der
gibt es
seinen
ja
Opa
natürlich.
auch über alles geliebt hat. Und das aufzufangen, wo man sich selbst einfach haltlos fallend empfindet, war wirklich, das war schwierig.
Ja, ich glaube, das kann die positivste Person, die irgendwie sagt, ja, okay, ne, jetzt haben wir diesen großen Schritt gemacht, jetzt sind wir da, wir sind an der Stelle, okay, es gibt jetzt hier einen Bandscheibenvorfall. Wenn man eben vorher so große Krisen erlebt hat, sagst du, ja, also wo andere vielleicht sagen, oh, was ist jetzt das, ne, sagst du, okay, also kann passieren, aber so, und dann kommt der nächste Einschlag. Und wie ist es denn dann weitergegangen für dich oder für euch?
Dann verlief die Schwangerschaft an sich gut. Also ich wurde als Risikoschwangere eingestuft, das hat mich aber nicht gestört, sondern das hat
Ja.
mir sozusagen mehr diese Sicherheit gegeben. Ich bin da gut aufgehoben, ich werde gut betreut. Mein Sohn war aber nee, brauchte dieses Label nicht. Der ist ganz gesund gewachsen dann, unser
Schön.
Vierter. Und ich sage mal, die Schwangerschaft war jetzt für mich nicht unbeschwerend, aber sie ging gut zu Ende. Ich habe ihn dann auch per Kaiserschnitt geboren. 2 Tage davor hatte mein Mann noch einen Fahrradunfall, musste noch operiert werden. Da lache ich jetzt nicht drüber, aber das war dann wirklich einfach so, nee, auch das jetzt bitte nicht nochmal. Wir haben es dann aber hingekriegt. Also ich glaube, das ist das, was wir da wirklich draus gelernt haben, ist natürlich einfach dieses so anstrengend es ist und so wenig man das eigentlich will, aber wir können funktionieren. Ne? Wenn wir eins gelernt haben, ist es in Krise Hardcore-Pläne weiter irgendwie organisieren und machen. Und gleichzeitig fand ich es natürlich total schade, weil ich mich dann einfach auch auf diese Geburt und auch das Wochenbett so sehr gefreut habe. Mit allem, was vorher war, wollte ich einfach, dass das wieder wichtig ist, dass wieder sozusagen nur dieses kleine Wunder jetzt irgendwie zu uns kommt. Wurde dann doch natürlich ein bisschen getrübt, aber das ging dann alles gut. Das war ganz, ganz wunderbar. Dann folgt ein großer Zeitsprung, weil dann kurz vor dem ersten Geburtstag meines Sohnes dann auch noch unerwartet meine Schwiegermutter gestorben ist. Und das hat natürlich insgesamt alles, auch so ein Familiensystem, komplett durcheinander gebracht von was kriegen wir auch an Unterstützung, was brauchen wir an Unterstützung, wie
Ja.
können wir unterstützen, obwohl wir selbst so belastet sind und waren.
Ja.
Und das merkt man bis heute, genau was du halt vorhin auch schon sagtest, da fällt halt sofort der Dominostein, ne?
Ja. Wie geht ihr beide denn damit um? Also ich kann mir vorstellen, ne, ihr habt sozusagen in verschiedenen Altersstufen, aber wenn man es jetzt mal so kurz zusammenfasst, ja vier Menschen verloren. Ein ganz kleines Babywesen, ein größerer Paul, die beiden Eltern. Wie geht man damit um, dass dieses Leben so unplanbar ist? Wie macht ihr das?
Erstmal in jeder Situation mit der angemessenen Verzweiflung, glaube ich. Weil da habe ich auch nach so vielen Erfahrungen kein Rezept für, wie man das anders machen soll, weil das ist einfach nur zu verzweifeln. Das ist zu viel. Das ist in der ersten Zeit ganz surreal, ungerecht vielleicht auch. Und dann, aber wie ich auch gerade schon angedeutet habe, sind wir einfach schon auch zwei, die wirklich, wir kennen uns sehr lange und sehr, sehr gut und wir sind auch schon davor durch andere nicht so schwere Zeiten, aber wir haben auch da schon gelernt, wie wir beide einfach im Krisenmodus gut funktionieren und darauf konnten wir zurückgreifen. Und das bedeutete für uns Raum schaffen, uns da Hilfe zu holen, wo wir sie brauchen, füreinander ganz, ganz stark da zu sein. Und was die größte Herausforderung eigentlich, glaube ich, ist, wenn beide einfach traurig sind. Weil wir waren bei allen vier Fällen immer beide traurig. Weil mein Mann kennt meinen Vater lange und gut und ich eben seine Mutter, weil wir uns auch schon so lange kennen, war das eigentlich schwierig und aber auch schön zugleich, dass wir beide wussten, um wen wir trauern. Und nur dann auch in einer Trauer sich gegenseitig zu halten, ist auch eine Herausforderung und für uns aber tatsächlich so im Rückblick auch ein ganz, ganz großes Geschenk, weil wir da einfach uns beide auch als Menschen nie verloren haben, sondern wir waren da irgendwie parallel unterwegs. Also das gab nicht, der eine trauert so oder der andere trauert so. Das ist aber kein Geheimrezept, sondern so funktionieren wir als Paar. Da
Ja.
kann man schlecht sagen, macht das so und dann läuft das. Ganz, ganz, ganz viel Ehrlichkeit hat uns geholfen, über das wirklich auch zu sprechen, was da in uns ist, nichts zu verdecken. Und wenn wir es mal verdecken, dann aus einem guten Grund, um es dann aber auch wieder rauszuholen, weil wir einfach wissen, das gräbt sich irgendwo noch mehr ein.
Ja.
Und das kommt uns hintenrum, fällt uns das wieder auf die Füße.
Ja. Sag mal, ihr habt ja jetzt schon euer älteres Kind, wie alt ist es jetzt? 5, oder?
Er ist 5, genau.
Fünf ist ja jetzt schon in so einem Alter, wo es auch vielleicht Fragen stellt. Wie geht ihr denn da tatsächlich auch mit Tod und Trauer um? Also in Bezug auf dieses größere Kind. Ich weiß nicht, ob es Fragen stellt oder nicht. Kannst du da anderen Eltern was raten oder mitgeben?
Ich glaube, auch da so viel Ehrlichkeit und Transparenz, wie du selber herstellen kannst und auch bedienen kannst. Weil wir haben halt da ein Kind, der auch mit seinen 2 Jahren damals schon sehr, sehr weit war, der viel verstanden, viel hinterfragt. Und selbst wenn wir ihm vielleicht nicht die ganze Wahrheit gesagt haben, wir glauben immer noch, dass der sie sich in seinem Kopf schon auch geformt hat. Und wir wollten ihn da aber auch nicht überfrachten. Das heißt zum Beispiel die Geburt von Paul, weil er damals noch nicht wusste, dass er ein Geschwisterkind bekommt. Wir wollten ihm das quasi dann sagen,
Ja.
haben wir nicht so explizit erzählt. Er wusste, ich bin traurig, wir sind beide traurig, das Mama geht's nicht so gut. Und das reichte für den Moment. Als ich dann die Fehlgeburt hatte, haben wir es ihm erzählt, dass da ein Baby war, weil er da aber auch einfach schon noch mal, ich glaube, ein Dreivierteljahr dann eben älter war, ein halbes, und wem da auch ja gerecht mit ihm sein wollten und dass er nicht denkt, es liegt irgendwie an ihm. Also da
Ja,
war
ja,
uns
ja.
richtig transparent und gleichzeitig so bereit dafür zu sein, dass Rückfragen kommen. Und die waren manchmal schonungslos sozusagen. Aber das war mir wichtig, da dann auch mit ihm drauf einzugehen und ihm dann nicht zu sagen, jetzt darfst du nicht fragen. Also da eine gute Balance, glaube ich, zu finden, wäre mein Rat zwischen, das Kind hat das Recht, aus unserer Sicht zumindest, was zu erfahren und auch so
Ja.
viel, wie ein Kind dann nehmen kann und gleichzeitig aber auch zu jeder Zeit eigentlich wirklich für Rückfragen zur Verfügung zu stehen, um Weiteres zu klären, weil da sind viele Fragezeichen. Wir leben mit diesem Konzept Tod und stellen uns trotzdem als Erwachsene so viele Fragen. Da kann man von einem 2-jährigen Kind das nicht erwarten, ne? Und als dann sein Opa gestorben ist, da hat er quasi alles verstanden. Da wusste er, der lag im Krankenhaus, wegen einer anderen Sache. Und dann haben wir ihm gesagt, dass das Herz da nicht mehr geschlagen hat. Und dann kamen auch da Rückfragen, die dann genauso hart für uns waren, aber vielleicht konnten wir da auch so ein bisschen sachlicher mit ihm das einfach erklären. Also das fand ich für ihn gut, das zu verstehen. Und im weiteren Verlauf haben wir dann auch, weil er dann einfach schon mit seinen 3 Jahren da auch sehr weit war, haben wir relativ viele Bücher auch zu dem Thema irgendwie aus unterschiedlichsten Perspektiven. Also mal wirklich ein bisschen humorvoller. Ich erinnere mich, dass er dann immer lachte, als wir zu der Seite gekommen sind, wo steht, der Erwin hat ins Gras gebissen. Das fand er einfach grandios. Aber das sind halt einfach unterschiedliche Konzepte. Wo geht denn dann ein Mensch hin? Wo glaubt er, wo dieser Mensch hingeht, ohne ihm da auch unser Konzept aufzudrücken, weil wir da selbst keins von hatten. Also ich glaube jetzt nicht, ist es im Himmel, ne? Sondern das ist, also wir haben in der Familie, glaube ich, mit ihm jetzt auch einen ganz offenen Umgang gefunden, dass das jeder halt im Herzen trägt und dass man Erinnerungsstücke haben kann und dass es Orte gibt, die man besuchen kann, wie eben halt auch eine Beerdigung, wo er zum Beispiel auch mit durfte, weil er das gerne wollte. Bei seiner Oma war er mit. Bei meinem Vater habe ich entschieden, dass ich das nicht möchte, weil ich mich da einfach nicht stabil genug fühlte. Das hätte ich nicht gewollt. Und an sich jetzt auch noch mit den Geschwisterkindern gehen wir hier zum Beispiel auch einfach sehr offen um.
Dein Sohn weiß auch von Paul mittlerweile.
Genau. Ja, genau, das haben wir ihm dann nochmal so, also in der Aufarbeitung haben wir es dann aufgedröselt, dass es 2 Situationen waren. Unser Kleiner weiß das genauso. Und hier stehen 2 Ultraschallbilder, die von den beiden sind. Die sind jetzt nicht ganz präsent, aber sie sind da und jeder weiß es auch, dass die sind. Und wir haben Kuscheltiere, die wir eigentlich für Paul hatten, die haben jetzt die beiden. Und das ist sozusagen normal. Das wissen die beiden, dass da noch andere Geschwister sind. Und genauso schaffen wir da auch einfach ganz kreativ Rituale und was die beiden auch mit einbringen tatsächlich, beziehungsweise vor allem der Große.
Also was oft hilfreich ist, auch aus meiner Erfahrung oder auch aus den Gesprächen, dass Kinder eben so ganz, ganz pragmatisch sind. Die dann zum Beispiel auch schon vorher, wenn man, ich sag mal, wenn die Oma im Sterben liegt, ja, oder die Tante, dann fragen, ach Mensch, und was ist denn dann mit dem, sagen wir mal, mit dem Kuscheltier oder der Puppe, die da sitzt, kann ich die dann haben? Also so Sachen, wo man dann als erwachsener Mensch so ein bisschen erstmal zurückschreckt, aber eigentlich ist es gut, weil man dann wirklich merkt, irgendwie ist es für die Kinder auch noch normal. Also es ist so, die haben auch noch so ein Gefühl dafür. Das ist so das eine. Und ich rate letztlich eben auch immer, genauso wie du das sagst, damit umzugehen, die Kinder eben nicht zu überfrachten mit irgendwas, was viel zu viel ist. Ne? Also du hast ja auch gesagt, ihr habt erstmal auch gerade um die Zeit, wo es darum ging, wie geht's weiter mit Paul und dieser Schwangerschaft, ihr habt mal für euch selber gesorgt, weil wenn ich nicht für mich selber sorge, dann kann ich noch so viel mit dem Kind reden, dann wird es höchstens mich trösten. Ja, also dass da schön die Reihenfolge da ist, also für sich selber zu sorgen, um dann mit den Kindern umzugehen und dann genau die Sache mit den Fragen. Also ich finde, das kann man ganz gut vergleichen mit der Frage, ja, wann fange ich dann an, über Sex zu reden mit den Kindern, ja? Also wo kommen die Kinder her und wie ist eine Geburt? Und da wirklich einfach offen zu sein für zu kleine Fragen oder für Situationen und genau so viel zu erzählen, wie ich merke, dass es jetzt gut ist. Und man merkt ja, ob die nachbohren oder nicht, ne? Oder ob sie fragen. Und das finde ich auf alle Fälle wichtig, genauso wichtig, wie ich es aber eben auch finde, keine Tabus also auf Dauer zu machen. Ich finde eben auf alle Fälle, rate ich wirklich auch allen Müttern und Vätern mit solchen Erfahrungen, nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann mit den Kindern darüber zu sprechen, weil es letztlich spürbar ist, ja. Und wann das richtig ist, es kommt aufs Kind an, es kommt auf die Eltern an. Und das, ja, das ist wirklich ein riesengroßes Thema. Ich mache mal wieder einen Bogen und wir kommen mal zu der Frage, von der du mir erzählt hast, dass du dich seit dem Tod von dem kleinen Paul selber, dass du dir die immer wieder gestellt hast. Gibt es hinter all dem einen Sinn? Was antwortest du heute darauf?
Nein. Also ein ganz klares Nein. Weil den müsste mir irgendjemand noch erklären. Da habe ich auch noch keine Weisheit gefunden. Ich habe ihn gesucht, ja, genau wie du sagtest. Ich bin ein Mensch, der hinter ganz vielem die Bedeutung sucht, den Hintergrund, die Zusammenhänge. Ich sag mal, da gerne nochmal eine Stufe tiefer geht. Und da bin ich aber einfach an den Punkt gekommen, das werde ich nie herausfinden. Weil das sind natürlich einfach mal natürliche Prozesse wie ein Chromosomfehler, wie ein Schwangerschaftsverlust, den ich nicht begründen kann und das werde ich auch nicht. Da kann ich suchen, wie ich will. Und gleichzeitig, ja, es sterben Eltern. Jetzt war es einfach, glaube ich, nur für uns. Ich hätte eine Antwort auf die Frage finden müssen, welchen Sinn hat es, dass das alles in 3,5 Jahren passiert? Dass das so in dieser Gänze passiert. Und den finde ich nicht. Mir war nur von Anfang an klar, also das ist vielleicht der einzige Sinn, den ich dem jetzt aber gebe. Ich möchte darüber sprechen. Ich möchte damit auch irgendwo anderen helfen. Gerade eben, was ich auch sagte, bei diesem Thema der stillen Geburt und dem Thema auch Spätabbruch, weil das so tabuisiert wird, weil uns da ganz viel Informationen fehlte, hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin da jetzt so wieder zu berufen ein bisschen, zumindest meinen Teil dazu beizutragen, dass es vielleicht anderen Menschen ein ganz, ganz kleines bisschen besser geht, weil sie eine Information finden, weil sie sich was anhören können, wo jemand was erzählt, weil andere sich ja dann auch wieder mehr trauen, darüber zu sprechen.
Das ist ja das, warum wir zum Beispiel jetzt hier auch sprechen, einfach anderen Menschen erstens zu vermitteln, es gibt sowas. Es geht ja im Grunde genommen häufig auch nicht nur um die Betroffenen selber, sondern auch ums Umfeld, was völlig ratlos ist und nicht weiß, damit umzugehen. Und die dann genau manchmal aus dem Versuch, irgendwie zu trösten, was wegzutrösten, vielleicht dann, ne, manchmal irgendeinen komischen Sinn daraus entwickeln oder je nachdem, ne, was man für einen religiösen oder spirituellen Hintergrund hat oder eben also andere komische Sachen sagen und für sich selber einzugestehen, das muss keinen Sinn haben, aber es hat für mein Leben eine Bedeutung. Ich
Das
gebe ihm eine Bedeutung. Manchmal Wenn ich für mich selber das Gefühl habe, das hat einen ganz, ganz tiefen Sinn und einen Grund und ich verstehe den jetzt auch. Das kann natürlich super sein, ne, wenn man es für sich selber so sehen kann. Aber es ist absolut kein Muss, um weiterzuleben. Und ich finde, es gibt eben auch einfach komplett sinnlose, bescheuerte, grausame Sachen und die müssen auch keinen Sinn haben. Ich darf lernen, damit umzugehen und weiterhin für mich, für meine Kinder da zu sein und eben das Beste draus zu machen. Aus diesem Geschenk vielleicht, ne, der riesigen Lebensweisheit oder dieser Trauererfahrung, die du lernen musstest, was du nicht haben wolltest, aber bekommen hast, daraus was zu machen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge, da ging es um Heilung und Selbst Wirksamkeit über das Konzept von der Salutogenese gesprochen. Und da, um tatsächlich gesund zu bleiben, brauchen wir so drei Sachen, nämlich dieses Verstehbarkeit. Also ich verstehe. Und klar, was mit Paul passiert ist, ist verstehbar. Das ist erklärbar, warum dieses Kind nicht leben konnte. Bei dieser Fehlgeburt, warum ein Herz in der 10. Woche stehen bleibt, fragen sich viele nach einer Fehlgeburt. Das kriegt man nicht immer raus oder eigentlich im Grunde genommen fast nie, ne? Da ist dann höchstens verstehbar, dass es eben ganz offensichtlich so komplex ist, dass es auch ganz normal ist, dass im Beginn irgendwas nicht so läuft, ne? So, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, das ist das, was du auch sagtest. Dann haben wir uns informiert, was man alles machen kann, ne? So, das kann auch helfen. Und das Dritte ist eben diese Sinnhaftigkeit. Und da finde ich eben viel schöner zu sagen, eine Bedeutsamkeit. Ich ordne ein, welche Bedeutung das in meinem Leben hat. Und ich entscheide das dann auch. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass du heute so bist, wie du bist.
Das
Ja.
hast du sehr schön gesagt, ja.
Die Überschrift von unserem Podcast wird ja wahrscheinlich irgend sowas sein, und das hattest du mir ja auch vorgeschlagen, als du mich angeschrieben hast. Wann werde ich endlich wieder normal? Ne? Nochmal diese Frage, ich möchte mein Leben zurück. Wann werde ich dann bitte endlich wieder normal? Was antwortest du denn darauf, wenn dich heute jemand sowas fragt?
Erstmal würde ich würdigend antworten, dass ich diese Frage total nachvollziehen kann, weil das ein ganz tief in uns verankerter Wunsch ist, was unter Kontrolle zu haben oder Wissen zu haben, wie es weitergeht, auch eine gewisse Macht in dem Sinne zu haben, welche Schritte gehe ich, was wir ja auch gerade schon besprochen haben, ne? Das erstmal würdigend anzunehmen als eine ganz, ganz, ganz berechtigte Frage in einer solchen Situation, weil die zeigt ja was. Also wofür steht diese Frage? Was ist für mich das Normale? Ist das, ich habe Angst und vorher hatte ich keine Angst. Also will ich vielleicht wieder keine Angst mehr haben, sozusagen. Da vielleicht einen Schritt tiefer zu schauen, was wünscht sich der Mensch? Und gleichzeitig dann auch zu schauen, was geht denn von dem vorherigen Normalen vielleicht wieder und was geht aber vielleicht auch nicht. Also das ist auch, sag mal, auch aus der Trauerarbeit kann man da viel drüber übertragen. Einen Verlust zu realisieren erst einmal. Und das tut man genau durch diese Fragen. Das tut man, indem man sich vielleicht eigentlich diesen Menschen wieder herbeiwünscht, aber sich doch ganz stark damit auseinandersetzen muss, mit dieser unumkehrbaren Realität, dass das nicht mehr ist. Und das ganz behutsam zu machen, sich da die Chance zu geben, reinzuhören, wofür steht der Wunsch, wieder normal zu sein. Und dann aber auch sich irgendwie davon zu lösen, weil, wie du ja auch eingangs gesagt hast, dieses Normal wird es nicht mehr geben. Egal wie viel, unter welche Teppiche man was kehrt, das wird es nicht geben. Dann ist der Teppich halt höher und man stolpert immer drüber. Ne? Wie kann sich dann vielleicht das neue Normal wiederentwickeln? Also es das heißt ja in dem Sinne ein Zustand, in dem ich mich wieder wohlfühle oder in dem ich wieder leichter bin. Und wie kann man diesen Zustand erreichen? Was braucht es dafür mit dem, was ich vermisse, was ich betrauere, ne? Das einfach mitzunehmen auf diesem Weg wieder.
Ja. Na, wir haben ja auch nach Corona häufiger mal von dem neuen Normal geredet. Und ich finde es sehr schön, dass du auch dann, wenn so eine Frage kommt oder so ein Wunsch, mit den Menschen eben darüber sprichst, was bedeutet es denn für dich, ne? Und was ist dahinter? Also ich weiß, dass eben in diesen existenziellen Megakrisen, die ich auch kenne, dass man ja in den Momenten denkt, ich werde nie wieder unbeschwert sein. Ich werde nie wieder lachen. Ich werde nie wieder mit Appetit essen, weil ich überhaupt nie wieder ordentlich durchatmen kann, ne? Und das ist in dem Moment auch normal und nachvollziehbar. Und weil wir in diesen traumatischen Situationen eben auch schon wieder das Zeitgefühl verloren haben,
Also entweder irgendwo im Alten festhängen, wo etwas, ja, als sich schon mal so schrecklich angefühlt hat, fühlt es sich dann genauso an. Und dann zu hören von einer anderen Person und zum Beispiel einer, so wie du eine bist, ja, das ist anders, aber ich gehe mal davon aus, du kannst manchmal wieder lachen, wahrscheinlich sogar relativ häufig.
Ja.
Ja. Und du bist vielleicht, und das höre ich auch manchmal von Frauen, die sagen, ich werde nie wieder so unbeschwert sein. Und das ist wahrscheinlich auch so.
Es bleibt im Gepäck. Also ich habe das einfach, ich schulter das, ich habe das anders verstaut, vielleicht habe ich das Gepäck nochmal umgepackt, aber ich habe das dabei.
Ja, dass so eine gewisse Naivität verloren geht. Wobei ich finde, wenn man ganz normal sein Leben lebt als erwachsener Mensch, passiert das sowieso. Also erwachsen werden ist für mich auch dieses zu verstehen, es läuft halt nicht immer so. Das können größere oder kleinere Krisen sein. Also das ist auch eine Frage von Reife. Und dieses Unbeschwerte ist halt das Kindliche. Wenn es gut läuft in der Kindheit, dass man in so einem Gefühl von Urvertrauen schwimmt. Und im Erwachsenwerden, glaube ich, wandelt sich das eben in das Vertrauen, ich kann damit umgehen. Ja.
Du sagst das ganz, ganz schön. Also ich glaube vorher, und wenn ich das sage, dieses Alte und Neue, vorher hatte ich ein Vertrauen, dass mein Leben schon gut wird. Das wurde tatsächlich dadurch gebrochen. Und durch den Weg und mich damit zu beschäftigen und in mich da auch reinzuhören und dem Raum zu geben, was da hochkommt, habe ich halt gelernt, ich habe Vertrauen in mich, dass ich diesen Weg, der mir gegeben wird, gut gehen werde.
Ja. Und das ist eine riesengroße Kompetenz. Also tatsächlich geht es mir auch heute noch so bei verschiedenen Sachen, wo andere sich, glaube ich, mega ärgern würden, wo ich denke, ja, ist nicht schön, ja, ist lästig, hätte ich auch darauf verzichten können, aber ich weiß, was es sonst noch gibt im Leben. Und da möchte ich jetzt natürlich die Erfahrung von anderen damit auch nicht klein machen. Ich glaube, wir wissen, was wir meinen. Und bei normal, da wollte ich noch zu sagen, das ist auch nochmal spannend zu sagen, okay, normal hat ja was mit der Norm zu tun. Auch im Grunde genommen zu verstehen, ich muss nicht der Norm entsprechen oder in unserer Familie. Bei uns ist es anders und kann aber trotzdem dazugehören. Ich bin
Ja.
trotzdem eben auch Mama und selbst jetzt bei Frauen, die danach kein Kind geboren haben und auch davor nicht, ich bin trotzdem Mama, also irgendwo auch trotzdem dazuzugehören. Also das sind einfach wirklich große Prozesse. Ja, wenn alte Leute nicht verbittert sind, sondern irgendwie ihr Leben gut gelebt haben, die dürfen dann auch sagen, das Leben geht weiter. Und es wird auch wieder schön, ne? Möchte man in dem Moment manchmal nicht so gerne hören, aber die wissen das, dass es tatsächlich so ist. Ja.
Ja, ich würde den Satz so, ich habe ihn auch gehört, er ist mir komplett aufgestoßen und
Ja.
vor den Kopf gestoßen und gleichzeitig würde ich ihn jetzt ergänzen hinzu, auch wenn du das jetzt nicht siehst, hast du die Möglichkeit, dass es wieder schön werden kann.
Ja. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen was gesagt, altes Ich und neues Ich. Gibt es da noch was anderes? Du hast erzählt, früher hast du gedacht, einfach mein Leben wird gut. So. Das ist ja auch eigentlich eine schöne Grundhaltung. Und heute sagst du, ich kann mit dem, was das Leben mir gibt, gut umgehen, so ungefähr. Gibt es noch was anderes, wenn du dein altes und dein neues Ich so anguckst?
Krasse Gegensätze, würde ich sogar sagen. Ja,
Oh.
also das war halt so ein, ich habe nicht nur, ich werde ein gutes Leben haben, sondern ich habe es wirklich unter Kontrolle sozusagen. Ne? Also ich darf genug lernen und mich da bewerben, dann kriege ich diesen Job und dann haben wir hier eine schöne Wohnung und einfach zwei Kinder. Und das schien so positiv kontrollierbar. Nicht im Sinne von Zwang, sondern einfach so, wenn ich es will, kriege ich es irgendwie hin.
Ja.
Und gleichzeitig natürlich auch mit ganz, ganz vielen Glaubenssätzen. Wenn du dich nur genug anstrengst, dann schaffst du das. Und nur die Harten kommen in den Garten und was ich da nicht alles gelernt habe. Und das geht halt nicht mehr. Das kann ich einfach nicht mehr haben. Und das war, glaube ich, dieser Weg und auch dieser für mich so doch wirklich krasse Unterschied. Natürlich sitzt hier noch eine Person, die der Person ähnlich sieht, die ich vor 3,5 Jahren war oder vor 4. Aber innen drin ist schon ganz schön viel anders geworden. Und das ist eben dieses. Ich habe versucht, mit meinen alten Glaubenssätzen in mein altes Leben zurückzugehen, aber mit eigentlich ganz viel drüber gelegtem Neuen, was ich aber noch nicht so abgesetzt hatte, sage ich mal, in mir. Und habe versucht, wieder in meinem alten Job zum Beispiel zu starten und bin daran gescheitert. Ich fühlte mich wie mein eigenes Double. Ich fühlte mich, als würde ich als Kopie meiner selbst da wieder hingehen und müsste irgendwie wieder wer sein, der ich aber gar nicht mehr bin.
Ja.
Und das in ganz vielen Facetten, also eine Definition von, was ist denn eigentlich Erfolg? Wie habe ich früher beruflichen Erfolg definiert oder auch Karriere? Wie würde ich das heute tun?
Aus welchem Bereich
Aber
kommst du?
auch,
Magst du das erzählen? Was hast du
ja,
gemacht früher?
ich bin eigentlich Projektmanagerin und in dem Sinne ein bunter Vogel immer schon gewesen, weil ich ganz viele Disziplinen so vereine und dadurch aber auch einfach schöne Einblicke in die Berufswelt, finde ich, bekommen habe an ganz vielen Stellen. Und gleichzeitig kann ich heute nicht mehr so wichtig finden, dass abends um 22 Uhr eine PowerPoint noch 3 Punkte korrigiert werden müssen.
Ja.
Ganz einfach von der Wichtigkeit, sage ich jetzt mal, ne? Und auch einen Wert, den auch Familie schon vorher für mich und für uns hatte, aber der hat sich natürlich auch noch mal ganz verschoben. Was sich aber sehr, 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 sehr stark unterscheidet, ist wirklich mein Umgang mit Gefühlen, weil ich
Ja.
das gefühlt dadurch erst lernen musste, dass ich überhaupt Angst habe. Also ich hätte vorher gesagt, ich habe keine Angst, ich habe ja alles in der Hand.
Ja.
Und zur Not löst man es irgendwie anders. Und mich dem so zu stellen, und das auch immer noch heute zu tun, hat mich eigentlich dazu gebracht, mich schon ganz schön neu zu definieren. Und habe halt immer mehr gemerkt, das Alte kann ich nicht mehr wieder zurückholen. Es ist so ein altes Paar Schuhe, was mal gepasst hat, aber jetzt nicht mehr.
Wenn du das so erzählst, kann ich mir vorstellen, dass das auf der einen Seite die Trauer und die Verluste sozusagen da sind, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass es sich heute dein Leben lebendiger anfühlt oder mit weniger Druck.
Auf dem Weg bin ich auf jeden Fall, weil den habe ich gespürt. Der war früher sehr, sehr hoch und unreflektiert. Und jetzt ist er manchmal hoch, aber reflektiert, dieses
Ja.
Gefühl von Druck. Und das ist mir auf jeden Fall sehr viel wert. Also ganz viel Bewusstmachung liegt da auf jeden Fall dabei. Selbstbestimmtheit ist auch ein ganz großer Wert geworden, natürlich. Wenn einem oder uns, mir so viel entzogen wurde, habe ich einfach festgestellt, dass ich es in manchen Bereichen nicht abgeben möchte, dass jemand über mich so verfügt, sozusagen.
Ja.
Es geht aber in alle Ebenen. Es geht von, was sagt ein Freund, was sagt irgendwie der komische Nachbar, das lasse ich jetzt halt nicht mehr, sondern ich sage da was, weil das was mit mir
Ja.
macht. Und ja, es hat in mir, mit mir selbst eine ganz andere Reflexion auch stattgefunden, was diese ganzen Themen angeht, zu leisten, zu werden, zu verdienen.
Weil bei dem, was du erzählst, ist eigentlich super logisch, dass du den Beruf gewechselt hast, klar, ne? Das erlebe ich auch relativ häufig. Nicht unbedingt, dass man gleich den Beruf wechselt oder neu was macht, aber manchmal dazu was macht. Also du hast irgendwann bemerkt, es stimmt nicht mehr. Ich fand es gerade sehr interessant, wie du das auch gesagt hast. Ich war wie so ein Double von mir selber. Bin da hingegangen und habe Arbeit auch gut geleistet, aber es hat sich irgendwie nicht mehr richtig angefühlt. Und du hast also gemerkt, du hast irgendwie das Bedürfnis, deine Erfahrung zu teilen, hast dich selbstständig gemacht. Und heute hilfst du Menschen, die mit Abschieden zu tun haben. Wie kam es dazu und was machst du jetzt genau? Was ist heute deine Berufung, dein Beruf?
Ja, wie kam es dazu? Nicht in einem Moment auf den anderen. Es war ein sehr langer Prozess, eben, glaube ich, auch einhergehend mit dieser Entscheidung, okay, ich muss ganz viel in Frage stellen, wo ich nicht mehr reinpasse, in alte
Ja.
Freundschaften, in Beruf, in alte Muster. Und ja, es klingt jetzt so logisch, in Anführungsstrichen, dass ich mich jetzt damit fasse. Es war aber ein Weg, der sich auch erst so abgezeichnet hat, dass das eine halt natürlich eine meiner Qualitäten, also es ist jetzt nicht nur eine Erfahrung, sondern ich mache daraus natürlich auch, habe ich daraus eine ganz große Stärke auch entwickelt, dass auch Menschen wirklich ohne jegliches Tabu mit mir über sich und über das, was sie spüren, fühlen, denken, möchten, reden können. Und da ganz offen und wertfrei auch zuzugehen und zu sagen, das ist ganz verständlich. Das können nicht viele annehmen. Also vieles wird weggecoacht, vieles wird durch höher, weiter, erfolgreicher irgendwie weggemacht. Und mir ist es halt ganz wichtig zu zeigen, da liegt so viel Wert drin, sich das anzuschauen. Und dann habe ich tatsächlich im Sommer 22 angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und das war ein lang gehegter Wunsch, aber erstmal eigentlich meins. Also da wollte ich eigentlich gar nichts mitmachen. So, das war mein Weg und meine Entwicklung und ich lerne total gerne. Ich finde die menschliche Psyche so spannend und kann jetzt aber nicht einfach nochmal Psychologie studieren. Deswegen habe ich mich auf diesen Weg begeben. Aber die Klienten, die dann kamen, die Bücher, die ich irgendwie gelesen habe, also es hat sich alles so magisch angezogen, dass ich irgendwie bei diesen Themen Abschied, ganz, ganz tiefgreifende große Veränderung und irgendwie den menschlichen Umgang mit Gefühlen lande. Und als ich dann so angefangen habe, mein Profil dann zu schärfen und mich doch auch, ja, dazu durchzuringen, klingt so verrückt, aber aus dieser sicheren Anstellung irgendwie in eine Selbstständigkeit zu gehen, war klar, ich kann eigentlich nur dieses Thema erstmal machen, weil das ist die Qualität, die ich jemandem mitgeben kann, aber wo ich eben, wie gesagt, auch ganz viel Potenzial für einen Menschen sehe, sich mit diesen Punkten zu beschäftigen. Aus eigener Erfahrung und aber auch aus dem, was ich bei meinen Klientinnen sehe und Klienten, was die Umwelt von einem eigentlich erwartet, wie man da wieder weiter zu funktionieren hat, das ist irrsinnig. Und wenn man selbst da nicht irgendwie auf die Pause drückt und sagt, nee, das schaffe ich nicht, oder bevor ich irgendwie rausgeschleudert werde mit einem Burnout, halte ich mal hier an und gucke, weil das ist schlimm. Und damit meine ich schlimm von dramatischer Scheidung bis hin zu jemand stirbt. Und genauso können es ganz, ganz andere Abschiede sein. Also ich definiere das auch sehr groß, oder auch Mutter sein, Mutter werden, ist eine Riesenveränderung. In jeglicher Hinsicht. Kinder ziehen wieder aus. Was, ne? Also da sind, das hattest du ja auch in eigenen Folgen ja auch schon mal angesprochen. Das sind einfach ganz, ganz große Schritte, die wir manchmal leider irgendwie, finde ich, übergehen. Und wo vielleicht keine große Therapie nötig ist, sage ich jetzt mal, sondern einfach sich dem anzunehmen, sich selbst Zeit zu schenken, so wie man vielleicht zum Friseur gehen würde, weil die Haare nicht mehr schön sind. Stelle ich mir einfach vor, dass es auch so schön wäre, auch in Zukunft dann noch offener mit umzugehen, zu sagen, ich lasse mir dann einen neutralen Blick mitgeben. Ich habe Zeit, über meine Gefühle irgendwie zu reflektieren, die sonst im Alltag untergehen, und sich selbst ernst zu nehmen in dem, was man erlebt und was man fühlt, und eben nicht was wegmachen. Ne?
Das
Und
heißt, du
also,
bist im Grunde genommen Coach, Trauerberaterin oder hast du eine Trauerausbildung irgendwie auch noch
genau,
gemacht oder Trauerbegleitung?
hypnosystemische Trauerbegleitung noch nebenbei, und eben vor allem aber die systemische Coaching-Ausbildung. Ganz viel eigenes Interesse natürlich. Also ich meine, ich lese Fachbücher ohne Ende, das ist einfach so bin ich, und da ziehe ich ganz viel raus. Und was ich in dem Sinne anbieten kann, ist, ich nenne es Coaching, weil ich eine Coaching-Ausbildung habe, ja. Und es ist auch das, weil ich es nicht anders nennen darf und auch nicht möchte. Es ist aber trotzdem einfach ein Moment, den du dir schenkst, in einer solchen Krise oder auch nach einer solchen Krise vielleicht dich einfach nochmal zu sammeln. Und das kann eben, wie gesagt, in Abschieden, im Tod sein. Ich sehe halt Trauer auch viel größer, als es ist nicht für mich ein Todesgefühl, sondern es ist ein Gefühl, was bei ganz vielen Dingen kommt. Und biete da halt einzelne Sitzungen an, aber auch, dass man sich einfach vielleicht 2, 3 Monate des Öfteren zusammenfindet, um so kontinuierlich diese Reise eben auch weiterzugehen und für sich so ein bisschen rein denken, rein fühlen und aber auch vorbereiten können, wo soll es denn hingehen? Was ist denn mein Neues?
Trauer ist ja im Grunde der Prozess, in dem wir uns von etwas verabschieden, ne, was uns wertvoll war. Das jetzt ein Mensch ist oder du hast es ja genau schon gesagt. Und das heißt eben Prozess, weil es ein Weg ist und weil es nicht von heute auf morgen geht. Ich nenne das, was ich anbiete, eben auch Therapie, weil ich Therapeutin bin, ne, Kunst- und Traumatherapeutin. Aber letztlich ist es so, ich habe so eine Frage auf der Webseite auch, ne, muss ich psychisch krank sein? Natürlich nicht. Das heißt, viele Menschen, die zu mir kommen, die würden jetzt von der Krankenkasse jetzt keine Diagnose kriegen, dass man sagt, da muss jetzt mal, ne, das ist jetzt krank, sondern es ist ja eigentlich ein ganz, ganz normaler, gesunder Prozess, also auch eine Reaktion nach Trauma. Und trotzdem braucht es da Hilfe und Unterstützung. Und ich fände es eigentlich schön, wenn das so normal werden würde, egal ob ich das jetzt Beratung nenne oder Coaching oder eben Therapie, heißt ja auch nichts anderes als Heilung, Hilfe. So langsam fangen wir an, es zu verstehen, dass wir alle Hilfe brauchen. Und ich habe zum Beispiel jetzt im Moment, habe ich jetzt einfach gesagt, ich gönne mir das jetzt einfach, egal was im Leben ist und irgendwas ist ja immer. Ich gehe einfach alle 14 Tage zu meiner Therapeutin und also nicht auf Krankenkasse, sondern selbst bezahlt. Und ja, leg ihr einfach mal die Sachen hin und dann sortieren wir mal gemeinsam. Und ich weiß, es ist eine Person, die ist eben nicht von mir abhängig. Die kann relativ neutral und klar mir mal ein paar Sachen sagen und das finde ich so hilfreich. Und deswegen glaube ich, kann es nicht genug gute Coachinnen und Coaches geben und Beraterinnen und Berater. Und auf der anderen Seite ist der Markt groß.
Ja,
Und
total.
wirklich auch zu gucken, weil das ist ja kein geschützter Begriff, würde ich auch immer raten, nachzufragen, sich mal anzugucken, welche Ausbildung haben die Leute, was machen die. Und natürlich dann hinzuspüren, klappt das oder klappt das nicht.
Genau, ich glaube, das sind 2 ganz wichtige Faktoren, die du nennst, weil ich finde auch, das ist auch was mir wichtig ist und weswegen ich zum Beispiel auch diese Ausbildung ausgesucht habe, die ich gemacht habe, weil die ganz stark darauf Wert gelegt hat, dieses einerseits hochgradig professionell, Menschen auszubilden mit einem Siegel und gleichzeitig aber auch dem Wissen, hier wird kein Voodoo verkauft sozusagen. Also das sage ich jetzt mal ein bisschen abwertend, aber unter diesem Label steht sehr, sehr viel. Und gerade diese Grenze, ich sag mal, wo ich mich auch natürlich bewege, wo jemand sagen könnte, aber der muss ja in eine Therapie, wo ich eine andere Meinung zu habe, es muss nicht, sondern man kann auch ganz viel anderes noch zusätzlich tun oder bevor man eine Therapie macht zum Beispiel auch solche Sachen ausprobieren. Da aber auch die eigene Grenze zu kennen von, ich muss ja auch bei meinen Klientinnen dann sehen, stehen die, sind die so stabil, wie sie es mir gerade sagen? Oder ist da noch irgendwas, was ich im Hinterkopf haben muss, wo ich auch sagen muss, meine Grenze ist erreicht? Weil ich meine, das sind harte Themen, aber Trauer an sich ist bisher halt ja noch keine Diagnose, die soll es geben. Da habe ich auch eine geteilte Meinung dazu. Und gleichzeitig ist es ein Phänomen, wie du auch zu Anfang sagtest, was halt von einer Krankenkasse nicht beachtet wird und leider halt auch von der Gesellschaft manchmal nicht. Und wenn man ganz viel Pech hat, halt auch von dem eigenen Umfeld nicht. Oder nicht auf die Dauer.
Und ich hake noch einmal nach, um das noch vielleicht, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Psychotherapie auf Krankenkassen. Das ist gut, dass es gibt. Es gibt ja leider nicht genug Plätze. Das ist ja eher immer das Problem, ne? Und auch das habe ich in Anspruch genommen in Phasen, wo es eben wirklich richtig krass war. Aber ich glaube, entscheidend ist eben zu gucken, ich finde die Person und da bin ich richtig. Und das ist fast manchmal unabhängig davon, ja, ist es jetzt eine studierte Psychotherapeutin oder ist es eine gute Beraterin oder ist es vielleicht sogar eine Selbsthilfegruppe, wo ich gut aufgehoben bin. Und manchmal ist es auch alles zusammen. Ja, und das entscheidet die Person im Grunde genommen selber.
Ja, mein Rat wäre da auch einfach nur, entscheidet was für euch sozusagen. Ja. Also, ne, dass es nicht so untergeht in dem Leben, weil das greift so schnell wieder zu.
Ja.
Oder vielleicht auch im Folgenden später, dass man merkt, ha, da ist irgendwas, was immer wieder hochkommt, sich da bewusst zu entscheiden, was will ich denn ausprobieren? Wo kann ich mir vielleicht Hilfe holen?
Genau.
Das ist aus dieser Bandbreite.
Ja, und vielleicht ist es ganz schön tatsächlich, dass man eher den Rat geben würde. Das Schlechteste, was man machen kann, ist nichts. Teppich drauf und weiter funktionieren. Geht auch. Gibt Menschen, die können es sehr, sehr gut. Ist auch eine Fähigkeit. Und manchmal geht es nicht anders. Weißt du, dass so viel im Leben ist. Dann kommt es meistens irgendwann später. Aber gönnt euch das. Was ist eigentlich das Wichtigste, was du deinen Klienten mitgeben willst?
Ganz zentral ist für mich so ein Satz, du bist okay und mit dem, was du fühlst, was du denkst, wovor du Angst hast, alles hat seine Berechtigung und ist irgendwo wichtig, das zu sehen und das wahrzunehmen. Und jetzt besonders auf diesem Weg in großen Veränderungen ist es zu würdigen, dein Weg ist jetzt anders als geplant. Es ist gut und wichtig, dass du dich deiner selbst und deiner Gefühle auch irgendwie annimmst. Nimm dir diesen Raum, wo du geschützt bist, wo es wirklich nur um dich geht. Und ja, sei gut zu dir, glaube ich.
Ja.
Sei gut zu dir.
Ja. Hast du denn noch weitere Pläne für die Zukunft? Ich weiß, du schreibst gerade ein Buch.
Ja, ein Buch, zwei Bücher. Ich muss noch mal gucken, wie viel da rauskommt. Ich stapel das schon wieder hoch. Nee, tatsächlich ist es eben, glaube ich, durch diesen Grundgedanken von, das kann doch so nicht sein und das darf doch so nicht sein, dass man darüber so wenig weiß und so wenig gesprochen wird, ist so ein Gedanke gewachsen, ich will damit noch mehr Menschen erreichen. Also auch nicht in Anführungsstrichen nur in einer Blase, sage ich jetzt mal, wo sich diese Gruppe formiert, sondern auch darüber hinaus Menschen, die nicht davon betroffen sind, da mitzunehmen, auch in so eine Erfahrung. Ich habe lange geschrieben, tatsächlich auch schon währenddessen, immer mal wieder Tagebuch oder einzelne Gedankenfetzen und habe aber tatsächlich auch angefangen, letztes Jahr dann wirklich das runterzuschreiben, was ich über diese Geschichte erzählen möchte. Erstmal ganz chronologisch für mich, dass ich es erstmal sortiere. Aber ja, ich möchte daraus was ableiten können. Was ableiten, sowas wie wir auch hier gerade sprechen. Was kann ich vielleicht tun? Was kann ich aber auch für andere Menschen in so einer Situation tun? Weil ich halt auch immer wieder mitbekomme, wie viel Ratlosigkeit und Unsicherheit es eigentlich mit diesen ganzen Themen, Verlust, dann aber auch noch Verlust eines Kindes, behaftet sind. Das möchte ich auf jeden Fall machen und bin da auch aktiv dabei. Und gleichzeitig schwebt mir schon auch noch eine etwas größere Mission eben vor. Wie gesagt, dieses Thema durch eigenes darüber sprechen, andere zu ermutigen, auch darüber zu sprechen, das ein bisschen zu enttabuisieren und dadurch auch einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit diesem Thema zu finden. Geburt, Schwangerschaftsverluste. Ja, wie wird eigentlich eine Mutter ohne Kind überhaupt in unserer Gesellschaft wahrgenommen, ne?
Ja.
Wird wahrgenommen.
Es gibt ja die Initiative, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, die findet man auch auf Instagram, kann ich ja auch nochmal mit verlinken, Unsichtbare Mama,
Ja.
ne, wo Fotografin eben die Idee hatte, wirklich eben Mütter und auch Väter, das war in Berlin letztes Jahr im September, zu fotografieren und dem ein Gesicht zu geben. Ne. Das sind Menschen, die haben auch noch andere Kinder oder eben keine weiteren Kinder. Ne. Und das sind alles so Sachen im Grunde, um das in die Welt zu bringen. Aber Fakt ist, du hast auch schon von Blase gesprochen, auf Instagram oder wenn man jetzt in den Sternkindverein und so, das gibt es ja in allen größeren Städten, da kann man den Eindruck gewinnen, dieses Wissen gibt es schon überall, ne? Und wir sind vernetzt, aber in Wahrheit draußen in der normalen Welt eben nicht so. Ne? Und deswegen denke ich auch, kann man es einfach nicht oft genug in die Welt bringen. Und du bist auf Instagram zusammen mit einer Kollegin.
Genau, ich habe zwei Kanäle, also einen eigenen habe ich, in dem es halt wirklich auch darum geht, was biete ich an, was habe ich selbst erfahren. Das ist eben lisa.quill.coaching bei Instagram, zusammen mit einer Kollegin, die ich in der Coaching-Ausbildung kennengelernt habe, die auch eine Trauerbegleiter-Ausbildung macht, haben wir uns zusammengeschlossen bei @heytrauerkloß. Da geht es eigentlich vielmehr tatsächlich darum, eben diese Abschiedskultur so ein bisschen aufzugreifen, zu reflektieren und aber auch anzustoßen, da an Veränderungen dran zu gehen. Also wo liegen Abschiede? Wie ich auch vorhin schon gesagt habe, eine Trennung ist ein Abschied, nicht nur Tod, sondern wo liegt das alles? Wie geht man damit eigentlich um? Wie geht man mit einem Klischee frei mit um?
Ja, die Links findet ihr einfach in den Shownotes. Was tust du denn heute, um seelisch und körperlich möglichst gesund und stabil zu bleiben?
Manchmal die Instabilität fühlen und die auch anzunehmen, das gehört für mich ganz zu Anfang dazu und immer wieder zu fragen, wofür steht gerade das gute Gefühl, wofür steht aber auch gerade das schlechte Gefühl und dem auch Raum zu geben, also auch ganz viel mentale Arbeit, wo ich mir auch Unterstützung nehme, das genau wie du auch gesagt hast, das gehört für mich zu meiner seelischen Hygiene, auch um da gut für mich zu sorgen und für andere dann gut zu sorgen. Ich habe nach einer sehr langen Pause, ich bin ja auch ausgebildete Yogalehrerin, tatsächlich dann auch selbst für mich in der ganz tiefen Krise das nicht gemacht, weil ich das einfach nicht konnte. Mein Körper konnte das nicht machen. Habe ich aber Gott sei Dank wieder den Weg zurückgefunden für mich, da auch wieder auf der Matte zu sein und für mich einfach das zu praktizieren, was ich gerade brauche, also da ganz viel zu spüren. Ich kann viel besser als vielleicht auch vor der Krise Grenzen setzen und für mich Auszeiten mir auch erlauben. Das war ein ganz wichtiger Weg und den nehme ich auch. Und mich fasziniert halt Austausch mit Menschen, Austausch neuer Ideen. Und deswegen ist auch für mich sowas wie eben Weiterbildung, Lernen, Lesen auch ein ganz wichtiger Bestandteil dabei.
Und wenn du mal so einen richtig blöden Tag hattest, was hilft immer? Also mal ein, zwei Tipps, was hilft bei dir, um dich wirklich dann besser zu fühlen?
Bei mir ist der Klassiker die Wärmflasche. Es
Naja.
gibt mir so ein wohliges Gefühl und Ruhe und jetzt ist gerade nichts zu tun. Bestenfalls dabei noch Füße an der Wand hoch, weil das mein Nervensystem
Ach, schön.
super beruhigt. Wenn ich dann noch einen oben drauf setzen will, vielleicht noch den Atem beobachten. Also ich bin kein Freund von Atemübungen, sondern ich bin erstmal ein Freund von eben anschauen, was da ist. Und dann tatsächlich auch reinzuspüren in das, was blöd war und nicht Handy nehmen und wegmachen oder irgendwie Fernseh an und wegmachen, sondern zumindest ein paar Momente da reinzuspüren,
Ja.
ohne das mit einer Lösung versehen zu wollen, ne? Sondern einfach mal sehen.
Ja, sag mal, fällt mir jetzt gerade noch mal ein. Wie hast du eigentlich meinen Podcast entdeckt?
Ja, tatsächlich in den dunkelsten und schlimmsten Phasen. Ich glaube wirklich durch Suche. Ich weiß gar nicht, ob es direkt bei Spotify war, dass es mir vorgeschlagen wurde, aber ich meine, ich habe in der Zeit halt wirklich gerne so, wie du es auch nennst, Imaginationen gemacht. Also ich konnte da gut ins Spüren kommen, was mir alleine sehr schwer fiel in diesem ganz schweren Zeiten, wo ich mit mir einfach
Klar.
auch nicht in guter Verbindung stand, bin ich tatsächlich das erste Mal auf eine Imagination von dir gestoßen und habe dann fast so ein bisschen
Quasi durchgehört.
Binge-Eating-mäßig einmal alles durch. Ich
Ja.
hatte dir auch versprochen, mal zu sagen, welche waren da meine
Ich wollte gerade
Lieblingsfolgen.
sagen, das ist auch nochmal spannend.
Viele.
Was kannst du denn empfehlen den
Also
Zuhörerinnen
bei
besonders?
mir wirklich wahnsinnige Veränderungen. Das ist natürlich auch sehr, sehr speziell, weil ich ja gesagt habe, es ging mir um dieses Vertrauen in mich, in meinen Körper. Was bei mir wirklich gefühlt Dämme gebrochen hat, war dieser Brief an meine Gebärmutter. Unfassbar. Also das war wirklich, das war so schön. Und ich meine, ich habe ja gesagt, ich war währenddessen auch in einer therapeutischen Begleitung und habe ganz viel gearbeitet. Aber Ich weiß, als wäre es gestern, ich saß auf unserem Balkon, habe gefühlt mein Notizbuch vollgeschrieben und es hörte nicht auf.
Ja.
Es liefen die Tränen, aber es war so eine bestärkende, schöne Übung für mich. Und danach, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe jeden Podcast von dir gehört, das glaube ich jetzt nicht, aber die Gäste, die du einlädst, finde ich halt einfach wahnsinnig inspirierend. Jeder auf seine Weise, weil es auch so viele verschiedene Facetten sind. Und dann höre ich einfach, weißt du schon, habe ich dir schon gesagt, lob hier an dieser Stelle deine Stimme einfach in diesen Reisen, in diesen Gedankenreisen. Die finde ich einfach, kann ich ganz, ganz schön mitgehen.
Das ist das Schöne und gleichzeitig das Schwierige im Podcast. Du kannst eigentlich nicht lügen. Also kannst du, natürlich, aber du hörst jede Schwingung. Und aber wenn die andere Person am anderen Ende selber ruhig ist, wird über die Stimme eben die Ruhe auch übertragen. Und das finde ich toll. Das macht mich so zufrieden, weil ich eben immer mal wieder mit dem Gedanken auch zu kämpfen habe, okay, ne, meine Therapie wird halt nicht von der Krankenkasse bezahlt, meine Arbeit, das zahlen Menschen privat und ich weiß natürlich, dass sich das nicht alle leisten können. Ne? Und zu sagen, aber den Teil, den kann ich in die Welt geben und es kann wirklich jede Person nutzen. Und der Liebesbrief an die Gebärmutter, ja, das war für mich selber aber nochmal das zu machen, auch wirklich eine große, wichtige Phase. Und da kann ich nur sagen, also den werden wir auch verlinken. Das kannst du natürlich letztlich, also nicht du, sondern auch alle Zuhörerinnen, wenn du sagst, Gebärmutter ist jetzt vielleicht gar nicht so mein Thema, ne? Obwohl ich denke, für alle Frauen ist es eigentlich doch ein Thema. Ich kenne keine, an welcher Stelle man auch immer ist, wo es nicht irgendwie was Special gibt, aber du kannst es auch machen, Liebesbrief an meine Brüste oder an meine Nase oder an mein Herz, ja. Also ist einfach eine schöne Methode, auch sich liebevoll und positiv hinzuwenden, vielleicht auch an das, wo ich vielleicht gerade besonders unzufrieden mit bin.
Ich brauchte
Genau.
ganz viel Vertrauen und das habe ich dadurch gesagt. Das ist ja auch nicht einfach so gesagt, sondern das war
Ja,
wirklich
das ist
unfassbar
wirklich Arbeit.
stärkend.
Also deswegen, liebe Leute, immer schön weiterempfehlen, was euch gefällt, einfach weitergeben. Ja, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt kommen möchte, du hast ja schon gesagt, du bist auf Instagram. Gibt es noch einen anderen Weg? Wie
Genau, ich
macht
habe
man das am
eine
besten?
Website, auf der man natürlich einerseits mich auch noch mal ein bisschen kennenlernen kann. Die Geschichte steht da zum Teil, meine Ausbildung und aber auch das, was ich im Angebot habe. Und da finde ich auch immer ganz wichtig, es ist, da steht was, aber es ist auch so wie individuell wie die Menschen, die halt zu mir kommen. Da
Na
gucken wir
klar.
ganz individuell drauf. Die Seite wirst du dann ja auch wahrscheinlich reinschreiben.
Genau.
Lisaquill.com heißt die auf jeden Fall. Da gibt es verschiedene Wege, mich dann auch zu erreichen, per Mail, Kontaktformular.
Ja.
Und eben über Instagram, da habe ich
Ja.
angefangen, aktiv zu sein.
Sehr schön. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Schluss nach diesem langen, schönen Gespräch. Wenn du den Zuhörenden jetzt noch was mitgeben könntest, wie ein Gedanken oder ein Gefühlssamen, der so in ihnen weiter reifen und wachsen könnte, was wäre das? Ein, zwei Sätze. Darfst dich auch gerne wiederholen, was du schon gesagt hast.
Ich finde, je nachdem, wie ihr euch als Zuhörerin jetzt auch beim Hören gefühlt habt, selbst wenn es nicht das ist, was ich erlebt habe, aber in einer großen Veränderung zu sein und ihr spürt, in dieses Alte geht es nicht und das Neue weiß ich irgendwie auch noch nicht, gebt euch Zeit, gebt euch Raum und vielleicht auch Unterstützung eben beim Reinfühlen, beim in dich selbst reinhören. Nehmt euch ernst, nehmt euch selber wahr. Es kostet wahnsinnig viel Kraft, sich diesen äußeren, manchmal sehr schweren Lebensbedingungen zu stellen und genauso schwer den eigenen inneren. Und das ist, glaube ich, die Weisheit am Ende mit dieser Gleichzeitigkeit und Ambivalenz von innen und außen, von schön und schlecht, von Vergangenem, was man betrauert und Neuem, was kommt, umzugehen lernen. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, aber kann auch ein großes Geschenk mitbringen.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Lisa, für dieses Gespräch, für alles, was du uns erzählt hast, für deine Offenheit. Ja.
Danke dir, Petra.
Ich hoffe sehr, du konntest etwas mitnehmen für dich selber aus diesem Gespräch. Vielleicht eine Inspiration, vielleicht ein Trost, möglicherweise auch ein Verständnis für eine Person, die vielleicht was Ähnliches durchgemacht hat, dass man so ein bisschen eine Ahnung davon kriegt, was ist da eigentlich los? Warum kann die nicht einfach so sein, wie sie vorher war? Ja, also ich hoffe sehr, da war was Gutes für dich dabei. Ein Satz, der mich mit am meisten beeindruckt hat, ist dieser Satz, ich habe mich gefühlt wie eine Kopie oder ein Double meiner selbst.
Sollte es dir auch so gehen, und das muss gar nicht unbedingt nach Krisen sein, sondern vielleicht, weil eine Zeit vorbeigegangen ist und weil es dran ist, was Neues zu machen, aus ganz anderen Gründen, dass du so fühlst, ich bin hier, mein Körper ist hier, es sieht aus wie ich, es spricht wie ich, aber es fühlt sich nicht mehr an wie ich. Dann ist es auf alle Fälle Zeit, innezuhalten und zu schauen, was ist denn mein Ich, wo zieht es mich denn hin? Und so wie wir ja am Ende auch drüber gesprochen haben, gegebenenfalls sich dabei einfach Resonanz zu holen von einer anderen Person, die dich dabei begleitet. Und sehr schön fand ich eben auch so ihre Betonung auf diesen Moment des Übergangs. Also das Alte in das Alte kann ich nicht zurück. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Und das Neue, das zeigt sich eben erst langsam, vielleicht ahnungsvoll. Und vielleicht zeigt es sich in bestimmten Momenten auch noch gar nicht. Und dann innezuhalten, auch wiederum in diesem Übergangsort und einfach zu schauen, ich bin jetzt erstmal hier. Es liegt was hinter mir und es liegt was vor mir und ich weiß vielleicht noch gar nicht was. Und das sind meiner Erfahrung nach die besten Gelegenheiten, ja, weil man so empfindsam ist und auch so offen ist, wirklich tief in sich hineinzuschauen. Alle notwendigen Links, alles worüber ich mit Lisa gesprochen habe, also ihre Kontaktdaten und so weiter und so fort und auch passende Podcast-Folgen, die werde ich dir verlinken. So wie immer findest du die in den Shownotes. Und ich möchte noch eine schöne Ankündigung machen für alle Sterneltern, Sternmamas, Sternpapas sind auch herzlich eingeladen. Es gab im vergangenen Jahr in Berlin im September schon eine Veranstaltung, die nannte sich Unsichtbare Mama. Und da hat eine Fotografin Fotos gemacht von Sternmamas und Sternpapas, um das sichtbar zu machen. Und drumherum haben wir einen Gesprächskreis gemacht, gab es Kränze, Flechten, Kreatives und viele andere Sachen mehr. Und weil das so viel Zuspruch hatte, haben wir, also die Macherinnen, die Veranstalterinnen dieser, ja, dieses Tages, das ist ein Samstag, beschlossen, das wieder zu machen. Das ist diesmal ein Sonntag. Genau, ich habe eben Samstag gesagt. Nein, es ist diesmal ein Sonntag, der 8. September. Und ich werde auch mal dazu, mal gucken, wahrscheinlich den Link zu Instagram rüberschicken. Und wenn du nicht bei Instagram bist und dich dafür interessierst, dann kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben und dann werde ich dir die notwendigen Sachen dazu dann auch per E-Mail schicken können. Und diesmal haben wir gesagt, ist es ein Tag für Sterneneltern mit allen Sinnen. Also da geht es, ich werde auch dabei sein und eine sehr schöne Imagination anbieten, zur Kraft kommen, zu sich selber finden, alles, was ich so brauche. Es gibt aber auch Bewegung und Workouts zum Beispiel, eine Veranstaltung oder ein Teil auch für Männer, speziell Workout. Auch wieder Gesprächskreise, Kreatives, es wird eine Kakaozeremonie geben und Doro, Hebamme Doro, wird ja hilfreiche Öle und Düfte vorstellen. Ja, das so ungefähr, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas vergessen und natürlich kann man sich und sollte man sich auch, wenn man möchte, fotografieren lassen, denn darum geht es, unsichtbare Mamas sichtbar zu machen und da hatte ich ja mit Lisa auch drüber gesprochen, deswegen erzähle ich euch jetzt auch nochmal darüber. Und wenn der Podcast dir gefallen hat, wenn der Podcast hilfreich für dich war, dann empfiehl ihn gerne weiter, schick den Link weiter, kommentiere, rezensiere, das ist immer gut, das erhöht einfach die Sichtbarkeit, das erhöht den Umstand, dass Menschen uns finden und all die schönen Folgen hören können. Und darüber freue ich mich wirklich sehr. Und womit du mir eine sehr große Freude machen kannst, ist wirklich eine Google-Rezension. Und sei es einfach nur ein paar Sterne dalassen, noch viel schöner. Aber wenn du über den Podcast ein paar Sätze schreibst, warum der gut tut, warum du ihn empfehlen kannst und vielleicht sogar welche Folge deine ist. Und Lisa hat ja auch über ihre Lieblingsfolge gesprochen, Liebesbrief an meine Gebärmutter, die werde ich natürlich auch verlinken. Und jetzt wünsche ich dir einen sehr schönen Tag, ich wünsche dir eine gute Zeit. Vielleicht sehen wir uns, wenn du dich für den Workshop im Garten meiner Weiblichkeit interessierst, auch sogar schon Ende Juli persönlich. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich muss mal schauen, ob ich die vom Urlaub noch schaffe, weil einfach gerade eine Menge los ist. Aber ja, lasst euch mal überraschen. Ich do my best. Wenn es irgendwie geht, dann mache ich das. Also, lass die Folge tief in dir wirken. Ich wünsche dir alles Liebe, ich wünsche dir alles Gute und dass du wirklich Stück für Stück, wenn du solche Krisen durchgemacht hast, wenn du das erlebt hast, vielleicht was Ähnliches, dass du in dein neues Ich hineinwächst und dass du wieder irgendwann durchatmen kannst, dass du lachen kannst, dass du dein Leben genießen kannst und ja, wieder ganz dich fühlen kannst, wie du selber, nur in neu. Alles Liebe, alles Gute. Deine Petra. Tschüss.